Leute, im heutigen Interview geht es um das Thema Kosten richtig planen beim Hausbau. Weil wenn man jetzt am Anfang dieses Hausbauprojektes steht, gibt es ja ganz, ganz viele Themen und ganz viele Bereiche, aus denen Kosten auf euch zukommen, die ihr vielleicht am Anfang gar nicht auf dem Schirm habt und die euch dann hinterher überraschen. Und im Interview habe ich mit dem Bauherrn Helmut gesprochen, der das Ganze für sein eigenes Bauprojekt so ein bisschen auf die Spitze getrieben hat, um wirklich alle Kosten so gut wie möglich vorherzusehen und einzuplanen. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir viel mit Turbulenzen, Preissteigerungen und sowas erleben, ist es super wichtig, die Dinge, die man schon vorhersagen kann, wirklich klar zu haben und auf dem Schirm zu haben, damit man umso besser vorbereitet ist auf die Dinge, die einfach unvorhersehbar sind. Und dass der Puffer, den ihr eingeplant habt, auch wirklich dafür noch da ist und nicht für die Dinge, die man eigentlich schon hätte auf dem Schirm haben können. Und deswegen finde ich es eine super, super wichtige Episode. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir gehen jetzt direkt ins Interview und ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben ja heute so das Thema, wie plant man den Hausbau wirklich so, dass die Kostenschätzung nachher auch wirklich zur Realität passt. Ne? Und vielleicht kannst du dann gleich mal beginnen, so ein bisschen über deinen aktuellen Stand zu erzählen, wie es jetzt so in der Planung aussieht, ne? Wie weit du schon bist. Und dann gehen wir mal in die einzelnen Punkte rein, wo du so ein bisschen, weil du hast ja wirklich ein paar coole Ansätze, so dieses Kostenplanungsthema ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Ne? Und deswegen, aber starte vielleicht einfach mal damit, wie es jetzt aussieht, wie der Planungsstand gerade ist.
Genau, also unser Bauprojekt ist ein klassisches Einfamilienhaus in Fertigbauweise, auch mit einem Fertigkeller dabei, 1,5 Geschosse, freistehend noch ein etwas größeres Grundstück in einem Bestandsgebiet. Also wir kennen auch die Umgebung schon. Erschließungsbeiträge sind damit auch schon gezahlt, was ganz angenehm ist für uns. Und wir sind mit relativ viel Glück an das Baugrundstück dran gekommen. Also da gibt es nicht mehr viel in der Gegend oder umgekehrt in Neubaugebieten. In einem Nachbardorf gehen die Grundstücke schon für deutlich höhere Quadratmeterpreise weg. Da hatten wir quasi unverdient Glück. Das ist keine Planungserrungenschaft von uns gewesen.
Ja, ging dann über die Gemeinde oder?
Nee, tatsächlich über Connections, wie so oft auf dem Dorf. Da war nichts inseriert. Der ehemalige Grundstücksbesitzer hat mir dann auch eingestanden, er wollte eigentlich gar nicht verkaufen. Er hatte umgekehrt ein Angebot von einer Baufirma, was ihm und seinen Kindern eigentlich zu wenig war preislich. Mhm. Wir haben das dann nach viel Hin und Her überlegen, überboten und den Charme, wir sind eine junge Familie, wir suchen ein Zuhause, spielen lassen und das hat dann gezogen. Genau, und parallel haben wir eigentlich immer schon auch Hausentwürfe, Grundrisse von Musterhäusern verglichen, haben die Standards verglichen von den Fertighausanbietern, also wonach man eben schaut, was ist im Standard inbegriffen, wo gibt es auch die besten Dämmwerte, wie ist der Wandaufbau. Ich habe jeden Abend beim Spülmaschine einräumen, wenn die kleine Tochter im Bett war, Fertighausexperte gehört parallel auf YouTube und habe mich so eingefunden in die Fertighauswelt. Und all dieses Wissen, was man in der ersten Phase so aufsaugt wie ein Schwamm, geht dann natürlich immer einher mit dem Planen. Was hätte man denn gerne, auch ungeachtet der finanziellen Möglichkeiten. Aber am Ende muss es ja zusammenlaufen, das, was man sich leisten kann und das, was auch schön ist zu haben. Das beschreibt ja die Planungsphase ganz gut. Und ist halt auf der einen Seite das Träumen und man wünscht sich was und auf der anderen Seite muss es ja untermauert werden mit, kann ich mir das leisten? Und das haben wir jetzt, glaube ich, relativ ausführlich gemacht oder wir haben auch oft im Bekanntenkreis das Feedback bekommen, dass wir das deren Meinung nach recht gründlich machen und so ist auch die Idee im Grunde jetzt gekommen, darüber mal hier zu berichten.
Genau, weil wir haben uns ja auch schon in der Planungsphase kennengelernt, ne? Ja. Wir haben da schon ein bisschen gesprochen und da fand ich auch schon deinen Ansatz sehr, sehr umfassend. Ne? Man muss natürlich auch sagen, es ist immer so ein Thema, dass man natürlich schauen muss, wie tief möchte man denn in eine gewisse Sache reingehen. Ne? Und bei dir habe ich da schon das Gefühl, schon ein bisschen mehr als so normal. Ne? Von dem her bin ich jetzt auch gespannt, was du so mitgeben kannst. Du hast ja da einige Dinge schon mal zusammengeschrieben. Und vielleicht starten wir mal ganz vorne. Wie bist du denn so diese erste Kostenplanung angegangen? Also wo hast du angefangen, wo hast du dir die Informationen hergeholt, um überhaupt ein Bild speziell zu bekommen?
Ja, also ganz klar, eigentlich alle Infos sind übers Internet so reingetrudelt zur ersten Orientierung und auch viele Ratgeber. Es gibt ja viele gute Ratgeber im Internet auch, die auf Verbraucherseite einfach Tipps geben. Die haben oft dann auch Online-Präsenzen, so wie euer YouTube-Kanal, der ist das beste Beispiel eigentlich dafür. Also Infos, die kostenlos erhältlich sind und dann idealerweise sogar im Podcast-Format daherkommen, die kann man super in den Alltag integrieren, egal wie dicht gepackt der ist. Und gleichzeitig haben wir natürlich dann auch mal erste Termine ausgemacht mit den Verkäufern von den Fertighausfirmen, hatten dann 3 oder 4 Firmen in der engeren Auswahl, wo wir auch auf Terminen waren, um mal für ein Haus, was wir gerne hätten, wo wir uns beim Grundriss schon mehr oder weniger sicher waren, ein Preisschild dahinter zu bekommen. Und gleichzeitig ging so ein bisschen halt die Recherche von den technischen Sachen los, weil für uns war immer ein Stellhebel für Kostensparen halt Eigenleistung erbringen und sich auch fragen, muss ich denn zwingend den Garten, die Terrasse, die Fahrzeugstellplätze pflastern, quasi mit der Hausübergabe fertig haben oder kann ich das nicht, wenn später raus das Geld knapp wird, das noch etwas hinten rauszögern oder eben selbst machen dann und nur noch das Material kaufen? Natürlich wissen wir alle, vor allem die, die euren Kanal verfolgen, dass Eigenleistung auch Zeit kostet und man zahlt dann Miete, vielleicht Bereitstellungszinsen sogar, wird uns auch mit voller Wucht treffen. Das muss man sich natürlich trotzdem vor Augen führen. Das war halt dann so ein Ausloten, was traue ich mir denn handwerklich selbst zu und auch, wie groß darf das Haus überhaupt sein, dass wir es uns leisten können. Da muss man dann natürlich auf der anderen Schiene gucken, kriege ich vielleicht auch finanzielle Unterstützung aus der Familie, war bei uns zum Glück auch der Fall, dass wir das Grundstück erstmal aus Eigenkapital zahlen konnten. Und dann haben wir parallel mit Baugeldvermittlern auch geguckt, was sind denn die Kreditkonditionen und wie lange läuft der Kredit, bis wann sind wir schuldenfrei im Worst Case, was passiert, wenn ich auf der Arbeit keinen 40-Stunden-Vertrag mehr habe, sondern auf 35 runtergehe, was passiert, wenn meine Frau erstmal wieder halbtags anfängt zu arbeiten, wenn der Nachwuchs in der Kita ist. Und haben da auch die Finan nicht nur die Seite des Hauses, sondern auch die Seite des Einkommens, der Finanzierung auf verschiedene Eventualitäten hin abgeklopft, um sicherzugehen, dass das ein robustes, tragfähiges Konstrukt ist. Genau.
Das ist ja am Anfang auch, glaube ich, super wichtig, dann einfach schon mal dieses grundlegende Gefühl zu haben, funktioniert es oder wird es, an welchen Ecken wird es schwierig oder wo könnte was herkommen, ne? Und bei euch ist es jetzt so, dass ihr noch in der theoretischen Phase, nenne ich es jetzt mal, seid, ne? Also es ist noch nichts auf dem Grundstück oder auf der Baustelle passiert, ne? Sondern es ist wirklich gerade noch, ja, ein Gedankenspiel, wenn man so möchte. Das Ganze jetzt von der Planung her so hinzubekommen, dass es so nachher auch passt. Jetzt ist natürlich das Spannende und deswegen, wenn du da dabei bist, würde ich da gerne noch eine zweite Episode dann dazu machen, ne, wenn das Ganze mal durch ist, weil das ist, glaube ich, auch super spannend. Was hat man denn jetzt oder was hast du jetzt am Anfang auf dem Schirm, ne, und hast dich darauf vorbereitet und so und was kommt vielleicht nachher wirklich noch dazu, was man einfach nicht auf dem Schirm haben kann, weil es einfach so eine Thematik ist, dass man erst was findet, wenn man den Boden aufgräbt oder ähnliches, ne? Deswegen, da könnte man dann auf jeden Fall nochmal sprechen, ne? Was dann, glaube ich, nochmal ganz spannend wäre. Für die jetzige Phase, wie bist du da in diese konkreten Kostenpunkte gegangen? Also, wo hast du angefangen, dir die Themen, wirklich dann rauszusuchen?
Ja, einfach auch durch Internetrecherche. Also mich hat zum Beispiel ab einem gewissen Punkt interessiert, was kostet denn die Erschließung mit Wasser, mit Strom, Telekom, was muss ich denn vielleicht für die Absperrung noch einrechnen, irgendwelche Sondersachen wie Grundwasserabsenkung während der Bauphase, Straßenvollsperrungen, Gebühren bei Grundbuchamt, beim Bauamt für die Baugenehmigung. Und da findet man ja dann diverse Pauschalwerte oder auch Preisspannen, weil es ja auch von Ort zu Ort sehr unterschiedlich ist, was die Behörden da einem abknüpfen oder was die Versorger haben wollen. Und bei den Versorgern ist das Gute, also Beispiel Telekom oder jetzt der Stromnetzbetreiber, die haben Preistabellen im Internet einfach zum Download. Und da kann man dann sich eine erste Orientierung eben holen. Und lustigerweise, Ja, was heißt lustigerweise? Manchmal wurde es sogar günstiger. Also das gibt es
Mhm.
am Bau auch. Wir haben zum Beispiel das Freistellungsverfahren verwendet für unsere Baugenehmigung. Das war dann kein regulärer Bauantrag und nach 6 Werktagen hatten wir tatsächlich die Rückmeldung, das geht in Ordnung. Wir haben
Okay.
halt an jeder Ecke vom Haus den Bebauungsplan eingehalten. Wenn es keinen Bebauungsplan gibt, dann geht das ja zum Beispiel
Genau,
gar
oder wenn
nicht.
man leichte Abweichungen hat, dann wird es natürlich nicht machbar sein, ne?
Ja. Richtig. Und da hatte ich dann zum Beispiel einfach mal 2.000 € eingeplant gehabt für die Baugenehmigung als Gebühr, waren dann nur 100 €. Und das jetzt mal nur ein singuläres Beispiel. Das hat aber nicht dazu geführt, dass wir in Summe irgendwann im Plus dann waren von der
Ja.
Planung, sondern also im Grunde haben Dinge, die ungeplant teurer wurden, immer Schritt gehalten damit, dass wir jetzt über ein Jahr Planungsphase so mit einer schwarzen Null ungefähr rausgekommen sind. Also vielleicht noch mal kurz zu den Terminen. Wir haben Oktober 2021 das Grundstück kaufen können beim Notar und haben in dem Zeitpunkt schon zwei Hausfirmen in der engeren Auswahl gehabt, wo wir ja dann auch den Angebotsvergleich gemacht hatten, der uns da geholfen hat, auch noch mal die werkvertraglichen Dinge klar zu regeln, Preisgarantie und solche Themen. Dann hatten wir Ende April den Werkvertrag bei der Baufirma unterschrieben und im Juli hatte ich schon die Finanzierung klar gemacht. Mir war bewusst, also bei unserem Hausanbieter waren zum damaligen Zeitpunkt schon 25 Monate Wartezeit von Vertragsunterzeichnung bis Schlüsselfertigeinzug im Gespräch. Dann zahlen wir jetzt Bereitstellungszinsen, das lässt sich nicht vermeiden, aber ich wollte mir die damaligen günstigen Zinsen sichern.
Ja, was
Das
jetzt
heißt,
sehr, sehr gut war in rückblickend betrachtet.
ja. Und ich habe auch da die Angebote verglichen. Es gibt ja Banken, auch manchmal Finanzierungsangebote, die einem die Fertighausfirmen dann anbieten, weil sie mit Banken Kooperationen haben. Und gerade die Hausanbieter, die lange Wartezeiten haben, haben dann natürlich erkannt, hoch, die Bereitstellungszinsen sind für unsere Kunden ein Problem. Sie haben dann ein Produkt uns angeboten, wo, egal wie lange der Hausbau braucht, nie Bereitstellungszinsen angefallen wären. Das hat man dann aber mit erhöhten Schuldzinsen mitbezahlt. Also die sind da nicht mit weniger Geld aus der Nummer rausgegangen. Und ich habe das dann wirklich ausgerechnet, wie lange das bei unserer 15-jährigen Zinsgarantie, wie viel das betragen hätte, der Preisunterschied, wirklich über 15 Jahre alle Zinszahlungen aufsummiert. Und bin da halt denen auf die Schliche gekommen und habe gemerkt, das Angebot, wo wir jetzt 1 bis 2 Zehntel% weniger Schuldzins zahlen und dann halt die regulären, was so üblich ist, 1,8% Bereitstellungszins bei KfW und 3% PA normal. Das ist in Summe sogar billiger, obwohl es am Anfang wehtut. Man kann noch nicht einziehen und zahlt sich dusselig für Geld, das man noch gar nicht abgerufen hat.
Ja, weil der Zeitraum aber viel kürzer ist, ne? Und auf 15 Jahre diese 0,2 oder was es dann sind, mehr auf die gesamte Summe ist schon, das macht schon sehr viel aus, ja.
Genau. Ja, und wie du schon sagst, jetzt liegen halt 1,5 Jahre intensive, gründliche Planung hinter uns, aber auf dem
Ja.
Baugrundstück hat sich noch nichts getan. Das wird sich jetzt übrigens genau in einer Woche ändern. Da rückt der Tiefbauer an und macht den Erdaushub. Und dann ist der Moment der Wahrheit. Also ich bin selbst tierisch gespannt darauf, ob das, was ich da jetzt an Leistung reingesteckt habe, sich überhaupt gelohnt hat. Also ich weiß ja von mir selbst, mir macht das Planen auch Spaß und ich glaube, ich habe es an der einen oder anderen Stelle auch einen Ticken zu weit getrieben, wo man den Mehrwert in Frage stellen kann. Aber in Summe fühlen wir uns jetzt gut gerüstet und es gibt aber auch so erste Ermüdungserscheinungen. Also wir freuen uns jetzt drauf, dass es in die Tat umgesetzt werden kann und man auch selbst dann mitbekommt, ob die Planungen zutreffen oder nicht. Also das zweite Video kommt in jedem Fall. Da muss ich dann entweder die Hosen runterlassen oder wir hatten Glück und die Bemühungen im Vorfeld haben sich ausgezahlt.
Ja, das
Also
glaube ich
nochmal
auf jeden Fall.
zusammengefasst auf deine Frage, schaut, dass ihr so viele Bekannten, die vielleicht auch in der Baubranche unterwegs sind, dass ihr mit denen redet. Wenn es Leute gibt, die selbst auch bauen, könnt ihr mit denen über eure Erfahrung sprechen. Wir hatten dann im Bekanntenkreis auch Leute, die hatten ein Abrissgrundstück, haben dann mit einer anderen Fertighausfirma gebaut und mussten trotzdem das Hausabriss, da eine leere Baugrube war, immer noch ein Heidengeld bezahlen für das Abtransportieren von dem Boden. Der musste ausgetauscht werden, der war lehmig, der konnte dort nicht bleiben, weil er das Wasser nicht abführt. Und das sind so Sachen, wo man dann aufmerksam wird auf die Dinge, die vielleicht auch erst im weiteren Bauverlauf bekannt werden, dass die überhaupt Kosten verursachen. Anderes Beispiel, wir werden in der Rheinebene bauen, da ist der Grundwasserstand vergleichsweise hoch. Wir haben aber dann ein Grundstück, wo die Straße 1,5 Meter über dem natürlichen Boden liegt. Und wir wollen deswegen dann auch den Kellerausschub nutzen, um das Gelände aufzufüllen. Und dann habe ich eine überschlägige Rechnung gemacht, einfach in Excel, wie viel Kubikmeter Aushub generiert die Baugruppe denn? Wie viel Kubikmeter werden wir brauchen, um das Grundstück aufzufüllen? Um mal abzuschätzen, müssen wir auch Erde abtransportieren lassen? Oder kann aller Aushub auf dem Grundstück bleiben? Und da ist dann natürlich ein zweiter Aspekt wichtig, kann man den Aushub überhaupt wiederverwenden zum Verfüllen? Da braucht man dann das Baugrundgutachten dazu. Also
Das hast du
alles,
auch
was
schon
einem
dann angestoßen, oder wie sieht es
ganz
da aus?
früh, genau. Weil ich wollte zum einen wissen, wo ist denn das Grundwasser? Muss ich das Grundwasser abpumpen, was ja gerne auch mal 10.000 bis 15.000 Euro kosten kann, zumindest bei einem Massivbau, wo sich die Bauphase länger zieht. Und das andere war, ist die Gesteinskörnung grundsätzlich zum Wiederverfüllen geeignet? Weil das ja am Ende vorgibt, muss man nennenswert Erde wegbringen und Deponiegebühren bezahlen. Also alles, was einem Informationsgewinn bringt, auch gerade in der frühen Phase, wo man das Grundstück selbst noch nicht so gut kennt, ist eigentlich gleichzusetzen mit, ich gehe finanziellen Risiken aus dem Weg. Wenn die jetzt natürlich da ein Keltengrab ausbuddeln, dann muss ich von der Denkmalschutzbehörde die Bauarbeiten unterbrechen und was dann ist, kann noch
Dann
keiner
sieht's anders
sagen.
aus, das ist so.
Ja,
Ja,
das kann
genau.
man auch nicht vorher einplanen.
Genau. Aber soweit man sich vorbereiten kann, ist das eigentlich das Beste, was man machen kann mit Bodengutachten und dann eben
Genau.
zu schauen, geht dieser Plan überhaupt auf, den man dann da hat. Hast du dann in dem Zug auch schon direkt mit Erdbaufirmen Kontakt aufgenommen oder wann hast du die kontaktiert und bist das Ganze mal durchgegangen?
Das ging dann erst später, weil die Erdarbeiten sind ja im Grunde üblicherweise, wenn man jetzt nicht was anderes Krasses bei sich baut, der Posten, der bei den Fertighausfirmen nicht inbegriffen ist und der größte Einzelposten, der auch dann nicht von der Preisgarantie da inbegriffen ist. Und da habe ich erst spät mit Tiefbaufirmen gearbeitet und Angebote eingeholt. Da hat der Architekt, der unser Haus dann geplant hat, auch unterstützt. Also das war bei ihm im Leistungsumfang drinne. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil so eine Anfrageunterlage runterschreiben, was auf dem eigenen Grundstück alles an Erdarbeiten und Kanalverrohrung fällig ist, das ganze Fachjargon, das hat man nicht. Und der Architekt hat auch viel weniger Arbeit damit, wenn der das Haus auch geplant hat, die Mengen grob abzuschätzen und zu kalkulieren. Und um mich bei den Erdarbeiten zu orientieren, bin ich halt einfach auf die Suche gegangen nach Preislisten im Internet. Was kostet ein Kubikmeter Aushub? Was kostet ein Kubikmeter Dichten? Was kostet das Aufschottern oder das Planieren, wo die Bodenplatte dann draufkommt? Und da muss man natürlich dann immer hinterfragen, wie alt sind die Angaben? Wenn die 3 Jahre alt sind, können die bei den heutigen Preisentwicklungen schon viel zu niedrig sein. Und es gibt auch regionale Unterschiede in Deutschland. Und da habe ich tatsächlich eine Auflistung gefunden, die mir realistisch erschien. Habe daraus halt eine Gesamtsumme gebildet, was der Tiefbauer alles für Arbeiten bei uns machen soll. Auch das Verlegen von den Abwasserkanälen und so. Und bin dann auf eine Summe gekommen, die lustigerweise recht gut mit einem Angebot oder der Kalkulation vom Architekt übereingestimmt hat. Und auch da muss man aber als Einschränkung dazu sagen, wir haben 5 Tiefbaufirmen angefragt. 2 davon haben nur ein Angebot überhaupt abgegeben. Die anderen haben gesagt, nö, vor Herbst nehmen wir keine Aufträge an, wir haben keine Zeit. Eins davon war dann auch noch ein Abwehrangebot sozusagen. Also der hat einfach das Doppelte angeboten, was so üblich ist, wo man genau weiß, ja, da hat er keine Lust drauf. Also ist es
Gibt
dann
es
auch
leider
ein
auch zurzeit
schlechtes.
immer wieder, ja.
Ja, also immerhin hat er sich die Mühe gemacht, das Angebot abzugeben, aber er hätte es sich auch sparen können, er hätte sagen sollen, passt mir gerade nicht so rein oder so. In jedem Fall ist dann einer übrig geblieben, aber auch da in der heutigen Zeit, beim Bauanlaufgespräch, was dann die Fertighausfirma immer organisiert mit den Versorgern, Architekt, Kellerfirma und so, ist er gekommen. Ich habe den vorher noch nie gekannt, sagt, ah, Sie sind der Bauherr, ja, nett Sie kennenzulernen und ich habe schlechte Nachrichten für Sie, es wird 11% teurer. Und dann natürlich 11% vom Netto. Das ist ja auf dem Bau dann immer so. Aber mir ist es an der Stelle dann lieber, er steht noch zu seinem Wort und er wird nächsten Montag anrücken mit dem Bagger. Er hat halt gesagt, jetzt aufgrund der Ukraine-Krise, das trifft ihn mit voller Wucht. Er hat große Bagger, die brauchen 600 Liter Diesel am Tag und er hat sonst ein Fuhrunternehmen und braucht hunderte von Reifen, die jetzt alle 30% teurer geworden sind. Also bei
Das sind
aller
die Punkte,
Planerei
ja.
in meiner Excel drin, das stößt dann einfach an seine Grenzen. Das ist höhere Gewalt und am Ende ist das auch alternativlos. Ich kann jetzt nicht auf die Suche nach einem neuen Erdbauer gehen, so kurzfristig vor Baubeginn. Ich muss das dann unterschreiben, was er mir da vorlegt.
Ja. Ja,
Genau, das muss man halt in der heutigen Zeit einfach wissen.
solange das in einem gewissen Rahmen bleibt, ne? Wie gesagt, man sollte ja gerade für Erdarbeiten und sowas immer einen gewissen Sicherheitspuffer einplanen, ne? Wo wir vielleicht dann auch gleich nochmal drauf gehen können, wie gehst du mit Puffer um? Ne? Das ist ja auch nochmal eine spannende Sache. Aber gerade für solche Themen ist es ja da, wobei es halt schon eine sehr außergewöhnliche Situation ja ist, ne? Weil als du ja angefangen hast mit dem Thema, haben wir ja von Krieg und so jetzt noch keine Ahnung gehabt im Endeffekt, ne? Ja. Anderes Stichwort ist auch noch mal die Hausanschlüsse. Das ist ja im Prinzip, wenn man so will, ist eigentlich kein Teil der Erdarbeiten, aber hat schon irgendwie auch was damit zu tun, ne? Weil auch ein bisschen gebaggert wird. Wie bist du das angegangen? Weil das finde ich auch ein super spannendes Thema. Ich hatte da auch schon Interviews zum Beispiel mit dem Stefan Baum, die da dieses House Connection Thema machen, wo ich ja auch schon oftmals so verblüfft war von wegen, wie clever man das eigentlich machen kann, ne? Wenn man sagt, okay, man macht jetzt nicht dreimal den Boden auf und lässt dann jede Firma da einzeln anrücken, sondern man kombiniert es ein bisschen, legt Arbeitsschritte zusammen und sowas, wenn man das richtig koordiniert. Wie bist du das Thema angegangen?
Da muss ich sagen, das finde ich lustigerweise, obwohl es nur ein ganz beschränkter Zeitraum vom Hausbau ist, eins der komplexesten Themen. Weil wenn man ein Fertighaus baut, ist man gewohnt, dass man einen Vertragsgegenüber hat, der vergibt dann natürlich was an Subfirmen, aber man hat einen Ansprechpartner beim Bau. Von den Hausanschlüssen hat man dann theoretisch den eigenen Tiefbauer. Die Telekom, vielleicht noch Kabel Deutschland, der Wasserversorger, die Abwasserbehörde von der Gemeinde, das Stromunternehmen. Und die schicken ja oft gar nicht ihre eigenen Monteure, sondern die haben dann unterbeauftragte Tiefbaufirmen und dann auch noch welche, die die Strippe ziehen. Also der den Graben macht oder die Straße aufmacht, ist nicht zwingend der das Kabel anschließt. Und schwuppdiwupp muss man das dann aber alles terminlich so koordinieren, wie du sagst, dass alle zur selben Zeit in derselben Woche das geöffnete Loch halt nutzen und ihre Anschlüsse machen. Und da hat uns bombenmäßig geholfen, dass der Architekt das auch koordiniert. Also bei uns war es dann letztlich sogar doppelt, weil die Stadtwerke, die den Frischwasseranschluss machen, auch die Meersparte dann setzen und sagen, sie koordinieren das auch mit Strom, Kabel und sonst wem, dass das alles in einer Woche über die Bühne geht. Bei uns macht es dann zusätzlich jetzt auch noch der Architekt und jeder, der da keine Vorkenntnisse mit reinnimmt in die Nummer, kann ich nur sagen, das hilft enorm, das ist voll die Erleichterung und das ist von daher dann auch wieder gut investiertes Geld. Also wenn wir gerade von Kostenkontrolle reden, heißt das nicht, wie kriege ich das so billig wie möglich hin,
Genau,
sondern wie
ja.
kriege ich es hin, dass die Kosten, die ich prognostiziere, am Ende auch eintreffen. Und das ist halt ein Schlüssel zum Erfolg. Und ansonsten habe ich mich informiert, bei Telekom und Kabel und sowas, da gibt es ja Pauschalen, die zum Anschluss, vom Haus dann im Internet auch einfach einsehbar sind, muss man dann aber aufpassen. Wenn da gewisse Leitungslängen von der Straße bis zum Haus halt überschritten werden, kostet es dann auch wieder extra. Beim Stromanbieter muss man gucken, wie viel Anschlussleistung brauche ich denn für mein Haus? Wenn ich jetzt schon weiß, ich habe da drei Elektroautos oder ich möchte noch eine Einliegerwohnung oder sonstige stromfressende Sachen dazu haben, reichen die Standardwerte, die da inbegriffen sind, gar nicht aus. Dann verlangen die auch wieder extra Geld. Und dann hatten diese Preiskataloge teilweise die Tiefbauarbeiten als einzelnen Unterposten der Gesamtkosten aufgelistet. Und ich hatte dann die Hoffnung, naja, wenn unsere Tiefbaufirma den Graben auf dem Grundstück zieht, dann entfällt das ja vielleicht. Dann haben die gesagt, nee, leider nicht, ist immer pauschal gleich. Also auch da gibt es dann Feinheiten und Ausschlüsse, wo die gewisse Regeln haben, wie das abläuft. Und da muss man drüber Bescheid wissen. Und wo ich bis heute eigentlich im Grunde einfach nur vertraue, dass es gut wird, ist, entstehen Zusatzkosten, wenn der Hausübergabepunkt montiert wird. Oder die Wasserzähler, sind die jetzt in den laufenden Gebühren vom Frischwasser drinne oder muss ich die kaufen oder eine Bereitstellungsgebühr zahlen? Muss ich eine extra Anfahrt zahlen, wenn die nur den Zähler setzen und dann wieder abdüsen? Ich habe es quasi bis jetzt nicht so geschafft, da Transparenz in letzter Konsequenz reinzubringen. Und deswegen war ich so begeistert, als ihr den Kollegen da hattet, der sich da hauptberuflich drum kümmert, weil ich denke, da gibt es einen Bedarf.
Ja, glaube ich auch. Also es ist so ein unterschätztes Thema auch, ne? Wie du sagst, ist wirklich eines der schwersten, weil du so viele Ansprechpartner hast und ja, dann ist es auch wieder in jeder Region anders, ne? Also von dem her ist da schon eine schwierige Sache. Grundlegend finde ich es auch spannend, so dieses Thema, weil man merkt ja bei dir, du hast dich da auch in viele Dinge, muss man ja sagen, so in dieses technische Thema eingearbeitet. Wie wichtig findest du das oder kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also
Ja, also vom Grundsatz her macht mir Werkeln immer schon Spaß. Ich schraube an Autos, an Fahrrädern. Ich habe auch schon einige Möbel selbst gebaut. Vielleicht mehr schlecht als recht, wenn man das mit einem Profi vergleicht. Aber es macht mir Spaß. Und so habe ich mir dann auch vorgestellt, Dinge, die ich noch nie gemacht habe am Haus, die habe ich dann durch meine Recherche halt mir angeschaut im Internet. Gerade auf YouTube gibt es so viele, nicht nur Do-it-yourself-Leute, sondern wirklich Profi-Handwerker, die zeigen, wie Sachen gehen. Und das ist eine unschätzbar coole Quelle. Also vor 20 Jahren gab es das ja noch nicht in dem Maß. Da hat man
Bin ich
das
auch
Wissen
immer wieder
einfach als.
fasziniert. Also es
Ja.
finde ich ultra, wenn sich da so ein, weiß ich nicht, Verputzermeister hinstellt und vor der Kamera einfach mal erzählt, wie so ein Kellenschliff funktioniert und so, keine Ahnung. Das ist so cool. Und man lernt halt wirklich dann wieder, was ist dann überhaupt eine Körnung und, ne, und auch für alles, was du irgendwo machen willst, gibt es so ein Video. Ne?
Genau. Und in Bezug auf Kostenkontrolle bietet das halt gleich mehrere Vorteile. Zum einen kann sich jeder fragen, traue ich mir das zu oder habe ich da überhaupt Lust drauf? Es gibt ja Leute, ich habe einen Kollegen, der sagt, ich habe eine 600 Meter, Entschuldigung, eine 6 Meter hohe Galerie bei mir im Haus. Da traue ich mir die Malerarbeiten nicht zu, weil da siehst du den kleinsten Schlagschatten und das vergebe ich deswegen. Umgekehrt werde ich jetzt mit ihm das Parkett verlegen und auch wenn das geklebt wird und nicht so easygoing ist wie Laminat schwimmend, trauen wir uns das zu. Also war da schon mal die Konsequenz. Ich bin nicht auf das Parkett von der Hausfirma angewiesen und deren Sortiment. Wir können am freien Markt auf die Suche gehen und uns da was rausgucken. Und das, was das vielleicht dann auch mehr kostet pro Quadratmeter, holen wir wieder rein, indem wir das selbst verlegen. Und so haben wir dann auch zum Beispiel jetzt für die Innenfensterbänke, die Innentüren, den Sockelputz, die Terrasse, die Hofeinfahrt pflastern, die Entscheidung gefällt, das planen wir von vornherein als Eigenleistung ein, haben dann nochmal geschaut, was kostet denn das Material, was kostet ein Quadratmeter Parkett, was uns zusagt, haben da auch darüber, über die Preisrecherche im Grunde vorangetrieben, was gefällt uns denn, was wollen wir denn überhaupt haben. Und so hat die Optik quasi an Reife gewonnen, aber auch die Kostenkontrolle. Und ja, jetzt habe ich da, weil ich Schiss habe, dass in einem Jahr, wenn wir das erst brauchen, das ganze Material viel teurer ist, halt aufgrund von meiner Excel-Kalkulation jetzt schon vieles Material besorgt. Und dankenswerterweise dient die Garage vom Schwiegervater gerade als Lagerfläche. Da liegt jetzt schon das Parkett, der Rollputz, die Tapete und so Sanitärgegenstände, die wir auch selbst an die Wand schrauben. Und das Gucken von den Videos, wie wird's gemacht, hilft halt auch dabei, gewisse Dinge, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat als Laie, in der Kostenkalkulation einzurechnen. Zum Beispiel, wenn ich auf Trockenbauwände eine Tapete kleben will oder Farbe streichen will, brauche ich halt auch eine Grundierung. Die kostet jetzt nicht die Welt, aber wenn man gleich an mehreren Gewerken solche kleinen Posten übersieht, die später auch nicht sichtbar sind, und deswegen übersieht man sie schnell, dann läppert es sich halt und dann sind das locker mal 10 bis 20% der Materialkosten, wo man vorher nicht auf dem Schirm hatte, weil man sich nicht darüber informiert hat, wie wird es denn überhaupt gemacht.
Ja, absolut. Ich finde, es gibt sogar noch einen dritten Punkt, weil selbst wenn man sagt, man baut schlüsselfertig, hilft es trotzdem mal zu gucken, wie wird denn, wenn es einen wirklich interessiert, ne, und wenn man da selber ein bisschen mehr drin sein will, dann hilft es einem ungemein, wenn man solche Videos anschaut und dann einfach wirklich mal gucken kann, ist das, wenn ich jetzt Q3-Spachtelung bei einer Firma bestellt habe oder gekauft habe, ne, habe ich die denn bekommen? Sowas, ne,
Ja.
oder eine richtig ausgeführte Bauvariante oder eine richtig ausgeführte Ausführung von der jeweiligen Arbeit, ne, ist so viel
Genau.
einfacher, wenn ich mal gesehen habe, wie macht das ein Profi und der will mir ja nichts verkaufen. Ne? Der will mir nicht verkaufen, dass das hier Q3 ist, obwohl es das vielleicht nicht ist oder noch nicht ganz. Ne?
Genau.
Das finde ich
Ja,
super
und so
wichtig.
gibt's halt. viele Beispiele, natürlich auch Wissen aneignen zu Dingen, die die Hausfirma macht, damit man mit denen auf Augenhöhe diskutieren kann. Bei uns war es so, dass es hieß, wir brauchen eine Hebeanlage, weil der Kanal so hoch ist oder besser gesagt die Rückstauebene und wir halt Abflüsse auch im Kellergeschoss haben. Und das wollte ich von vornherein umgehen. Ich habe deswegen dafür gesorgt, dass alle Leitungen durch die Hauswand, durch die Kellerwand rausgehen, also so hoch wie möglich und nicht als Grundleitungen verlaufen, weil man da auch später viel schlechter wieder rankommt, kann man nicht aufbuddeln. Wenn die Abwasserleitung die Hauswand rausgeht, komme ich da im Haus und auch außen durch Aufbuddeln wieder ran, wenn ich das müsste. Dann habe ich dafür gesorgt, dass wir eigentlich keine Dusche, keinen Gulli im Kellerboden haben, wo eine Hebeanlage zwingend dann erfordern würde. Und dachte mir, ja, den Kondensatablauf von der Wärmepumpe. Aha, man muss erstmal dran denken, dass es das gibt. Da gibt es dann so kleinere Pumpen, die viel kostengünstiger sind wie eine vollwertige Hebeanlage. Weil gerade bei den Technikausstattungen, das stellt ja die Fertighausfirma nicht her und gibt es dann mit einem großen Gewinnaufschlag, der größer ist als bei dem Hausrohbau, an die Kunden weiter. Und so kostet bei unserem Hausanbieter die Hebeanlage halt 2.500 Euro, einfach so. Und das wollte ich immer umgehen. In der Ausstattungsberatung, in der Bemusterung hieß es dann, ja, das ist doch erforderlich, weil aus Gewährleistungsgründen haben sie mit Kondensatpumpen schlechte Erfahrungen gemacht und verbauen nur noch Hebeanlagen. Und da habe ich halt gesagt, naja, die Ausstattungsberatung ging 3 Tage. Von Tag 1 auf Tag 2 habe ich abends damit verbracht, zu googeln und auf YouTube zu schauen, wie wird so eine Hebeanlage angeschlossen? Kann ich das auch selbst? Und habe dann gefunden, ein führender deutscher Baumarkt führt genau diese Hebeanlage, die unsere Fertighausfirma verbaut, und das anschließen mit PVC-Rohren kleben. Und es gibt auch mittlerweile werkzeugfreie Steckverbindungen für solche Rohre. Das traue ich mir zu. Und habe Materialkosten überschlagen und krieg's jetzt halt für, ja, 600, 700 € einschließlich der Hebeanlage montiert. Ich betone wieder, noch ist nichts montiert bei uns. Mal schauen, ob mir die Leitung später um die Ohren fliegt. Dann bereue ich vielleicht meine Entscheidung. Aber das ist dann halt ein Punkt oder ein Beispiel, wo einem das Wissen, wie wird es gemacht, dazu verhilft, Kosten zu sparen, gerade wenn unvorhergesehene Mehrkosten auf einen zukommen, weil man technisch weiß, was da passiert und wie es gemacht werden muss.
Ja, und man kann natürlich auch entscheiden, ob einem das, was man jetzt da einspart, auch das wert ist, dass man halt nachher niemanden hat, der jetzt in der Gewährleistung wäre oder in der Haftung, ne? Sondern dass das dann bei einem selber bleibt. Und wenn man sich dann aber zutraut, das trotzdem machen zu können für die Ersparnis, ja dann vollkommen gut, ne?
Ja.
Zur Bemusterung komme ich auch gleich nochmal. Es ist aber auch so, gerade wenn man Eigenleistung erbringt, deswegen fand ich das jetzt hier nochmal ein bisschen passender, es gibt ja viele Dinge, die man wirklich aus dem Eigenkapital zahlen muss und jetzt nicht über eine Finanzierung mitmachen kann. Ja. Wie bist du so dieses Thema angegangen? Also man kann ja da nicht alles über einen Kamm scheren, sondern muss schon wirklich unterscheiden, was passt in die Finanzierung, was muss ich aus Eigenkapital machen, dass dafür dann auch der richtige Teil verfügbar ist.
Ja, also da haben wir uns überlegt, welche Posten müssen wir denn zwingend aus Eigenkapital zahlen. Zum Beispiel haben wir bei unserem Kredit jetzt nicht mitverhandelt, dass wir auch die Küche aus dem Kredit bezahlen können. Manchmal kann man das ja verhandeln. Ich habe eine Arbeitskollegin, bei der war das zum Beispiel möglich. Also ganz ausgeschlossen ist es nicht. Aber damit man ein Haus auch als Haus wiedererkennt und da dann auch einziehen will, muss man ja vielleicht auch Lampen noch dazu kaufen oder diverse andere Dinge, die als bewegliche Gegenstände gelten in Augen der Bank, da mit einkalkulieren. Und das andere, was man nicht übersehen darf, ist ja, dass im Bereich vom Umzug, vielleicht Renovierung der Mietwohnung, aus der man raus muss, auch noch Kosten anfallen, die alle in diese spannende Zeit reinfallen. Eigenkapital ist vielleicht bis auf den letzten Pfennig aufgebraucht. Und dann will ich aber nicht selber den Umzug machen, will eine Umzugsfirma beauftragen. Ich habe diese Wohnung, wo ihr im Hintergrund auch seht, die haben wir renoviert übernommen, die müssen wir also auch weiß gestrichen hinterlassen. Wir haben aber so viel Zeug an der Wand aufgehängt, da muss sicherlich auch nochmal tapeziert werden. Da muss ich mir einen Kostenpuffer aus Eigenkapital jetzt schon ansparen, damit das vorhanden ist, wenn wir ausziehen. Und die Mietkaution, die ist ja noch nicht flüssig in dem Moment, auf die kann ich da nicht bauen. Die kommt dann erst später. Und da haben wir jetzt quasi ein Sparziel jetzt für das laufende Jahr noch. Was muss bis zum Einzug da sein, dass wir Küche, Umzug und vielleicht auch Werkzeugkäufe noch aus eigener Tasche zahlen können? Ich habe jetzt dadurch, dass wir einiges an Eigenleistung machen möchten, natürlich auch mehr Werkzeug neu zulegen müssen, was man in einer Mietswohnung so gar nicht hat. Also es stehen
Ja, ist
gerade im
so, ja.
Keller drei Verabsprühsysteme.
Ja.
Das ist halt ja auch ein bisschen zu viel. Also das ist aber mehr so was, wo ich sehr fasziniert davon bin, was quasi auch Hobby ist,
Ja.
das später sprühen zu können, statt zu rollern. Wenn
Ja.
es klappt, wir werden im Keller üben, damit es dann im
Ja.
Wohnhaus nicht schlecht aussieht.
Das macht auf jeden
Aber
Fall Sinn. Ja.
ja, da waren wir jetzt auf Kleinanzeigen unterwegs, um halt gerade auch Profigeräte zu kriegen, statt nur Baumarktqualität.
Ja.
Auch noch als Kosteneinsparidee. Ja, das ist das,
Habt ihr
was
auch
man zum
sonst viel,
Eigenkapital.
viel online schon bestellt oder euch angeschaut für Material für die Eigenleistung?
Nur, eigentlich
Nur.
nur. Also wir waren natürlich häufiger mal vor Ort und auch gerade für Fliesen und Bodenbeläge kann ich jedem nur empfehlen, das vor Ort anzuschauen, weil man kann sich zwar auch Muster bei den meisten Online-Shops dann bestellen, aber das sind ja dann so kleine Teile. Und bei einem Fliesengroßhändler, der vor allem dann an Profis weiterverkauft, da kann ich ja trotzdem reinlaufen und mir ein Bild davon machen. Und dann wirkt das oft nochmal ganz anders. Und wir haben jetzt eigentlich aber so Parkett, Fliesen, Rollputz plus Tapeten, Sanitärgegenstände, WPC-Dielen. Morgen kommt die Unterkonstruktion dafür mit der Spedition. Alles online gekauft, einfach aus Preisgründen. Und da, ja, das klingt jetzt vielleicht für viele selbstverständlich, aber die Lieferzeiten sind halt bei so großen Sachen viel länger. Das Erste, was man gucken muss, ist, dass man da das rechtzeitig bestellt. Zum einen, um die langen Lieferzeiten mit Spedition da im Blick zu behalten. Manche Fliesen und Parketts werden auch nicht immer kontinuierlich hergestellt von den Herstellern. Da wird dann mal eine Charge rausgehauen. Dann hat ein Online-Händler das gerade vorrätig und kann es zeitnah verschicken. Aber beim Parkett haben die meisten Firmen, die wir jetzt im April angeschrieben haben, ja, der Hersteller hat uns zurückgemeldet, vielleicht im Juli, mit der Besonderheit, dass das meiste Holz aus Russland und Ukraine kommt, wo man aktuell gar nichts sagen kann. Auch nicht zu den Preisen. Bei anderen Sachen ging es recht zügig, gerade Farben, auch wirklich Profiqualität, nicht nur Baumarktqualität, das ging zügig. Was man dann aber immer gucken muss, ist, wir Prime
Ja,
verwöhnten Leute in
ich
der
wollte gerade sagen, es gibt
Generation
halt
von
keinen
uns.
Prime für Baustoffe, ne? Das ist
Nee, da sind diese
ja.
Versandkosten gut und gerne mal 150 Euro. Und wenn man dann sieht, dass da eine 5 Meter lange Palette mit den Terrassendielen kommt, die 1200 Kilo wiegt, weiß man auch, okay, das ist jetzt halt einfach nicht kostenlos. Und wenn ich da dann 4, 5 Bestellungen mache, bin ich dann auch locker bei 750 Euro und das haut dann auch irgendwann rein. Und was man aber immer machen kann, um das auch ein Stück weit zu kompensieren, viele Online-Shops, die ermutigen einen dazu, auch Anfragen zu stellen für individuelle Angebote. Also gerade wenn es nicht nur so ist, dass man ein Zimmer renoviert, sondern halt ein ganzes Haus dann macht. Bei uns sind das für die Tapeten und Putz zum Beispiel 600 Quadratmeter Wandfläche, da kommt so einiges zusammen. Dann geben die da oft so, ja, meine Erfahrung war jetzt, wie gesagt, April diesen Jahres kann in 3 Monaten schon wieder schlechter sein. So 3 bis maximal 9% haben wir da immerhin noch bekommen. Und wenn da der Einkaufswert immer so zwischen 3 und 5.000 Euro liegt, macht sich das auch bemerkbar. Wenn man da dreimal 300 Euro spart, ist auch schon wieder ein Tausender
Klar, ja.
reingespült in die Kasse. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir letztlich die Materialien für die Eigenleistung schon zu Preisen kaufen konnten, die dem entsprochen haben, was ich vor circa einem Jahr auch kalkuliert hatte. Da habe ich zwar schon eine Teuerung von 3% mit einkalkuliert, weil ich vor einem Jahr ja kalkuliert habe und die stinknormale Inflation auch ohne Krieg würde das betragen. Das sind auch so kleine Feinheiten, die ich halt eingebaut habe. Aber jetzt quasi in Krisenzeiten ist auch das viel zu niedrig angesetzt und ich gehe auch stark davon aus, dass jetzt Baustoffe schneller teurer werden als unser Öl, unser Bier, unsere Butter, weil mit Bauherren hat da, glaube ich, auch politisch gesehen kaum einer Mitleid. Da wird es keine Kraft geben, die dafür sorgt, dass Baustahl, Beton, Pflastersteine irgendwie verschont bleiben.
Das ist gut möglich, ja. Aber ich finde es schon mal sehr gut, dass du das weil du ja schon weißt, du baust mit einem Anbieter, der jetzt halt eine relativ lange Bauzeit hat, ne, dass du dann natürlich auch für die Themen einen gewissen Puffer nochmal reinrechnen musst, für das, was es halt normal schon teurer wird, ne. Stichwort Bemusterung. Wie bist du das angegangen? Also hast du eine Vorbemusterung gemacht? Ist dann die Hauptbemusterung jetzt schon durch und wie lief's?
Genau. Also unsere Hauptbemusterung war im Dezember und da wurden wir quasi auch netterweise, muss man sagen, von unserer Hausfirma einen Monat vorgezogen, weil wir halt durch das Freistellungsverfahren sehr schnell alle Bauvoraussetzungen erfüllt hatten, die man als Bauherr bringen muss, als Voraussetzung, dass man überhaupt zur Bemusterung darf. Und bevor wir quasi uns auf einen Hausanbieter festgelegt haben, haben wir Vorbemusterungen schon gemacht. Da war also noch gar kein Vertrag unterschrieben. Man braucht ja irgendwo die Rückmeldung, was ist bei einer Hausfirma inbegriffen und was nicht. Und ich muss Anbieter auf dem gleichen Level vergleichen können. Deswegen die Bemusterung wirklich vor dem Vertragsunterzeichnen und die Hausfirmen machen das auch. Also wir hatten da keine Probleme, da Termine zu bekommen oder da auch wirklich ausführlich beraten zu werden. Wir sind da in beiden Fällen einige Stunden durch die Ausstellung getingelt und haben fragen können, was kostet dies, was kostet das. Der zweite Vorteil, der damit einherging, war, wir wussten, was inklusive ist und was nicht. Und wenn man auch euren Kanal anguckt, weiß man, klassischer Fall, die Elektrikplanung, da sind die Steckdosen, die inbegriffen sind, die reichen nie aus. Und bei der Elektrikplanung wünscht man sich dann oft noch ein bisschen mehr als nur einen Deckenauslass für eine Lampe, gerade bei großen, weit verzweigten Räumen. Und dann sind wir tatsächlich hingegangen und wenn man bei dem Beispiel Elektrik bleibt, haben bei jedem Hausanbieter gefragt, was kostet eine Steckdose, was kostet ein Wandauslass, was kostet ein Deckenauslass, was kostet eine LAN-Dose und haben das für jeden Raum nochmal überarbeitet und uns gefragt, wie viel brauchen wir zusätzlich. Das setzt natürlich voraus, dass man schon weiß, wie man die Räume nutzen will. Also wo brauche ich die Steckdosen und wie viele? Gerade sowas wie Büro, Küche ist enorm steckdosenintensiv. Das muss man mal wirklich runterschreiben auf einer Liste. Und um zu wissen, wie man die Räume nutzt, muss man vielleicht schon einen Grundriss kennen und auch schon mal die Möbel vielleicht irgendwie da reinpuzzeln. Also wirklich oldschool Grundriss ausdrucken, Möbel hier ausmessen und maßstabsgerecht ausschneiden, eine kleine Bastelstunde machen. Und dann kann man das vorher kalkulieren. Und wir sind dann hergegangen und haben die ganzen zusätzlichen Elektroumfänge schon in das Angebot aufnehmen lassen. Und das war dann schon in dem Preis, den wir unterzeichnet hatten, mit dem Werkvertrag inbegriffen. Wir hatten also schon roundabout 2.500 € Wert an Elektrik-Mehrausstattung als Guthaben oder als Puffer in der Tasche, als wir zur Bemusterung angerückt sind. Und so auf Kleinigkeiten mal abgesehen, hat sich an der Elektrikplanung oder auch an der Raumplanung seither nichts mehr geändert. Das heißt, man kann das schon so früh machen. Der Ausstattungsberater hatte dann schon noch ein paar gute Ideen, das muss man sagen. Also wie man jetzt die Wechselschaltungen clever legen kann oder dass die Steckdose für den Kühlschrank halt ganz hoch auf 2 Meter kommt, dass man die auch erreicht, wenn der Kühlschrank davor steht. Das waren schon noch Sachen, wo wir gesagt haben, hey, coole Idee, das ändern wir. Und was ein Riesen-Benefit nochmal war in der Basis von unserem Hausanbieter sind solche, boah, ich habe den Namen vergessen. In jedem Fall sind das Smart Home Verkabelungen, wo das Antennen- oder Kabelsignal und LAN-Signal halt in die Räume gelangt. Und wir hatten eigentlich keinen Anwendungsfall für dieses Antennensignal, weil wir keine großen Fernsehgucker sind. Uns reicht es, wenn auch der Internetanbieter Kabel sein sollte, wenn das dann über den Router halt ins LAN eingespeist wird. Damit konnten wir dort Leistungsumfang rausnehmen. Und das hat uns ein gutes Fettpolster in der Bemusterung völlig unverhofft gegeben. Da wussten wir gar nicht, dass es die Möglichkeiten gibt, die Basisausstattung runterzustrippen auf eine reine LAN-Verkabelung für die in Frage kommenden Räume. Und davon konnten wir dann auch noch das ein oder andere extra halt zahlen. Und
Ja,
das
das ist
Dritte, was ich
praktisch,
zur
ja.
Bemusterung sagen wollte, war, wir haben das Gefühl, dass gerade unser Hausanbieter ganz speziell einen sehr guten Wandaufbau hat. Und um aber zu konkurrieren in so einer preislichen Mittelklasse der Anbieter, hat der dann halt gerade bei den Innenoberflächen nicht so viele Sachen, die uns zugesagt haben. Also als Beispiel, da war jetzt im Wohnzimmer nur ein Laminatbelag in der Baseline. Fliesen hätten schon mehr gekostet und für die Schlafzimmer nur ein Teppichbelag, was uns auch nicht so zugesagt hat. Und um dann dort großen Aufpreisen, wo die die Hand aufhalten, um zu umgehen, haben wir uns dann halt beschlossen, naja, dann machen wir die Böden selbst, haben dann da auch die große Auswahl aller Hersteller, gerade bei den Fliesen in Holzoptik, die wir jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer dann kriegen, haben wir auch lange, lange gesucht, und haben zum Glück auch einen Fliesenleger an der Hand, der uns das, dann fließen wird. Das werden wir zum Beispiel nicht selbst machen, aber halt auch nicht über die Hausfirma machen. Und dann haben wir dort quasi so ein bisschen die Aufpreispolitik, wo nach unserer Meinung die Hausfirma sich das Geld zurückholt, was im teureren Wandaufbau im Vergleich zu den Konkurrenten halt an mehr Kosten vergraben ist. Das konnten wir so ein bisschen zu unseren Gunsten umgehen.
Ja, das finde ich auch sehr spannend, weil da wirklich jeder Anbieter wieder anders ist, ne? Beim einen kostet es dann von Kunststoffrollläden auf Alu-Rollläden zu gehen, kostet es irgendwie 800 Euro, beim anderen 2000, ne? Dann lohnt sich es beim einen halt deutlich mehr als beim anderen. Und genauso ist es dann mit Bodenbelägen oder Sanitärobjekte oder Innentüren oder die Treppe oder was auch immer. Es gibt immer irgendwas, wo der Anbieter einfach ein bisschen teurer ist und wo sich das dann wieder lohnt, das rauszunehmen, vor Ort zu machen oder selber zu machen. Und das ist wirklich spannend, wenn man da mal diese Einzelpreisthematik, deswegen ist die eigentlich so wichtig, ne? Nicht, dass man, also natürlich auch dafür, dass man dann gut vergleichen kann, ne? Was wir ja immer sagen, lasst euch Einzelpreise geben, aber eben auch gerade für diesen Punkt, was lohnt sich denn wirklich bei einem Anbieter selber zu machen oder wo holen die eigentlich ein bisschen mehr Geld rein, als eigentlich für dieses Gewerk gerechtfertigt wäre.
Genau. Und was wir dann aber auch teilweise bewusst gemacht hatten, war aus Bequemlichkeit oder auch aus Gewährleistungsgründen, Sachen im Angebot der Firma drinne zu lassen, wo wir genau wissen, da zahlen wir viel Geld dafür. Das hätten wir an anderer Stelle sicher mindestens in derselben Qualität genauso bekommen. Da zwei Beispiele. Das heißt, einer ist wirklich der Keller. Ich weiß, ihr ratet oft dazu, das separat zu vergeben, und die Argumente, die ihr bringt, sind alle super fein und fair, war aber wirklich bei uns ein Akt der Bequemlichkeit zu sagen, nö, wir wollen da nur einen Ansprechpartner haben, deswegen machen die das jetzt mit für uns. Und das zweite Beispiel war die Treppe. Wir kriegen eine Podesttreppe, die schon mal teurer ist, wie so eine gewendelte. Das zweite ist, dass wir gerne Eichentreppenstufen haben wollten. Die schlagen dann nochmal zu Buche. Haha, Wortwitz. Buche ist nämlich in der Basis drin. Und dann haben wir noch so ein Glasgeländer, was wir irgendwo mal gesehen haben und dachten, das Foto so bitte nachmachen, das möchten wir. Ist dort so ein bisschen bei denen aus dem Rahmen, aus dem Standard rausgefallen, und das zahlen wir jetzt halt. Witzigerweise habe ich durch Google-Recherche gesehen, an unserem Baugrundstück, der Nachbar gegenüber ist Treppenbaumeister. Der hätte das vielleicht gemacht und vielleicht auch für viel weniger Geld. Aber an der Stelle waren wir dann schon so in diesem Fahrwasser drin, dass wir gesagt haben, hey, Treppe ist auch kein einfaches Bauteil mit den ganzen Abmessungen, die da stimmen müssen, auch mit den Lasten, die dann in der Fertighauswand getragen werden müssen. Und wir haben dann halt den Keller, das Erdgeschoss, den Obergeschoss. Also es kann viel schiefgehen, meiner Meinung nach. Und deswegen ist das im Leistungsumfang von der Hausfirma an der Stelle drin geblieben. Und das haben wir dann quasi uns selbst so ein bisschen schön gerechnet, damit das Budget auch reicht.
Ja, das ist klar, ja. Irgendwo muss man dann auch die Punkte oder kann man ja auch sich diese etwas mehr Komfort, der es natürlich am Ende auch ist, den kann man sich ja auch mal gönnen. Ne?
Ja.
Hast du, falls jetzt, weil alles ist ja noch so ein theoretisches Konstrukt erstmal, bis auf natürlich dann, wenn die Bemusterung abgeschlossen ist, dann ist ja da zumindest was fixiert. Ne? Wie sieht es denn aus mit den Themen? Hast du so eine Liste mit Streichpunkten, wo du dann noch sagen würdest, okay, wenn jetzt irgendwelche anderen Kosten sich ergeben, dann würde ich hier als erstes ansetzen, was so bei der Hausausstattung liegt, oder wie gehst du das an?
Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir jetzt in der Planungsphase bis vor kurzem, bis zur Ukraine-Krise mit einer schwarzen Null so durchgesegelt sind. Das heißt aber nicht, dass es da keine Änderungen gab in dem Leistungsspektrum oder in der Ausstattung vom Haus. Also als Beispiel, wir haben einen druckwasserdichten Keller jetzt, der hat, glaube mit Auftriebsschutz, also so einem Kragen, den die Kellerbodenplatte kriegt, 11.000 € mehr gekostet in Summe. Und das haut dann natürlich voll rein. Da ist dann zum Beispiel die Zisterne dem zum Opfer gefallen. Wir haben das Glück, dass wir von der Gemeinde aus keine vorgeschrieben haben. Ich hätte gerne eine gehabt, weil ich da ökologisch voll überzeugt von dem Konzept bin, selbst wenn es nicht wirtschaftlich wäre. Oder ein Kellerfenster vom Haustechnikraum ist auch schon entfallen. Also es war nicht frei von Einschränkungen. Und dasselbe gilt im Grunde jetzt für die Phase, die noch vor uns liegt. Wenn da unvorhergesehen, Stichwort Erdarbeiten, noch was massiv teurer würde, würde letztlich das Geld, was wir in Summe zur Verfügung haben, nicht reichen. Dann muss man da an anderer Stelle auch noch Abstriche machen. Und das geht jetzt nicht mehr bei dem, was die Hausfirma für uns baut, weil da würden wir ja auch dann noch zusätzliche Gebühren zahlen für die nachträgliche Änderung.
Weil
Das
die
würden wir
Bemusterung jetzt halt
unange.
schon durch ist.
Genau, und das ist ja auch fair, dass man sagt, die müssen ihre Materialien kalkulieren, da können die nicht so viel Unruhe zulassen. Da habe ich volles Verständnis, wenn es da irgendwann einen Freeze gibt. Aber so Themen wie in der Außenanlage, das geht vermutlich vielen Bauherren so, ist ein Anknüpfpunkt, wo man sagt, man muss sich am Ende fragen, was muss denn schon fertig sein, damit wir einziehen können? Und wenn man das dann ganz hart spielt, kommt man vielleicht, das ist aber ganz persönlich, zu dem Schluss, dass noch nicht mal die Innentüren montiert sein müssen, um den Umzug zu machen und mal 1, 2 Wochen drin zu wohnen. Jede Tür, die noch nicht montiert ist, kann auch beim Umzug nicht vermerkt werden. Also manchmal haben wir auch bewusst jetzt so unkonventionelle Wege eingeschlagen, weil wir sagen, am Anfang ist das so cool für uns, ein eigenes Haus, die eigenen 4 Wände zu haben. Das löst schon so viel Begeisterung in uns aus, dass da noch nicht alles perfekt sein muss. Da werden auch die Innenfensterbänke noch nicht gezimmert sein oder das Sitzfenster ist noch nicht beplankt. Das möchte ich zum Beispiel auch selbst machen. Aber was zum Beispiel voll wichtig ist, ist, dass die Küche drinne ist. Mit 2 kleinen Kindern, ja, kann man nicht, weiß nicht, in die Toilette gehen, um da am Wasserhahn immer die Milch anzurühren oder so. Das sind dann halt Sachen, die müssen zwingend sein. Und da kann man dann gut eine Liste erstellen und sagen, ja gut, die Terrasse kann auch anfangen mal eine Schotterfläche sein. Dann stelle ich meine Terrassenmöbel da halt hin. An einem sonnigen Tag kann ich mich vielleicht trotzdem dran freuen, dass man jetzt in den eigenen 4 Wänden wohnt. Da tut es nicht so arg weh. Das wären dann halt auch wenn es Geld knapp wird, die ersten Posten, die rausfliegen würden, wo man sagt, das müssen wir jetzt halt noch 1 bis 2 Jahre schieben. Oder halt, ob die Fahrzeugstellplätze schon schön gepflastert sind oder ob man dann nicht am Anfang noch ein bisschen mehr Schotter bringen lässt, damit man dort die Autos erstmal parkt. Hat natürlich dann wieder den Nachteil, man trägt jahrelang Dreck mit ins Haus. Aber deswegen bin ich schon fleißig am Europaletten sammeln. Also ich habe das Gefühl, alle wollen die Paletten immer nur loswerden. Die Spediteure sollen die immer mitnehmen. Ich sage nein, bloß her damit. Da kann ich mir so einen Laufsteg bauen, so einen provisorischen Fußweg bis zur Haustür. Genau, das zum Thema Kostenplanung. Und ein letztes fällt mir gerade noch ein. Wir hatten gerade in der Beginnphase, also jetzt zieht sich ja unser Bauprojekt 2 Jahre hin, die Anzahlung zu leisten und auch einen Großteil vom Architektenhonorar. Und das war in meiner ursprünglichen Kostenplanung schon so, dass es dafür den Kredit hätten anbrechen müssen. Hätte jetzt aber dazu geführt, dass wir seit Juli letzten Jahres da schon auf diesen kleinen Betrag Zinsen hätten zahlen müssen. Haben wir gesagt, naja, lass uns lieber gucken, ob wir es nicht anders hinkriegen. Haben uns dann ein bisschen Geld im Familienumkreis geborgt. Und das hat jetzt aber dazu geführt, dass wir diese Zahlungen erstmal aus Eigenkapital gemacht haben. Und dadurch sind halt einige wenige 1.000 Euro im Kredit drinne geblieben, die wir jetzt später raus noch zusätzlich zur Verfügung haben. Und da führe ich auch akribisch Buch drüber, wie viel das noch ist, wo wir quasi jetzt einen Puffer haben, der nie eingeplant war. Genau.
Ja, das ist cool. Also ich finde auch, ich mag da deine Einstellung sehr, ne, dass man auch okay damit sein muss, dass wenn man jetzt ein Haus baut, dass es dann noch nicht die ersten 1 oder 2 oder 3 Jahre perfekt abgeschlossen ist, ne, sondern dass das
Nein.
halt, ja, ne, dass das halt noch im Werden ist.
Genau, also ich denke, jeder, der ein Haus kauft und das dann sukzessive auf seine Bedürfnisse umbaut, renoviert, anpasst, dem ist das bewusst, dass er etwas kauft, was nicht perfekt ist und das dann über viele Jahre hinweg halt so anpasst. Und beim Neubau, glaube ich, ist es auch eine wichtige Erkenntnis zu sehen, manche Dinge kann ich vielleicht auch erst festlegen, wenn ich drin wohne. Und ich kann erst festlegen, ob mir das Investment in gewisse Ausstattungsmerkmale oder einen tollen Garten das Geld überhaupt wert ist. Und natürlich wäre es viel cooler, wenn man da sich direkt ins gemachte Nest hockt und alles funktioniert und Smart Home ist schon alles da. Aber gerade beim Thema Smart Home, das Zeug ist teilweise so sündhaft teuer und ich kann jetzt noch nicht einschätzen, ob mir das in meinem späteren Alltag und so, wie ich das Haus nutze, den großen Mehrwert bringt. Also haben wir dann im Keller teilweise auch noch manuelle Rollläden tatsächlich, weil ich noch nicht weiß, wie oft bin ich denn in dem Raum überhaupt, dass ich hoch runter brauche. Dasselbe mit anderen Features wie einer Gartenbewässerung oder ein Windwächter für die Jalousien. Ist cool, wenn man das hat, aber wir müssen erstmal uns eingrooven auch auf das Haus oder gucken, wie das ist mit dem Bartputzen. Vielleicht kommt dann irgendwann die Trinkwasserenthärtungsanlage, weil wir da keine Lust mehr auf Kalkrückstände haben. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch ein Mittel zur Kostenkontrolle, solche Dinge, die nicht ganz wichtig sind, halt zur Vorrüstung schon vorzudenken und sich zu überlegen, kann ich da nicht einige Dinge mit wenig Geld vorbereiten, dass ich das jederzeit, wenn ich Lust und Geld dafür habe, das nachrüsten. Beispiel Trinkwasserenthärtung kostet bei unserer Hausbaufirma 60 Euro, dass man da ein Rohrstück vorsieht, wo man das einfach rausnehmen kann, die Trinkwasserenthärtung anschließt und mehr ist es nicht. Das zweite war, der Stellplatz im Haustechnikraum schon so planen, dass man da später auch mal einen Batteriespeicher hinstellen kann. Den gibt es bei uns nicht ab sofort, aber wir hätten die Stellfläche, wir hätten die Leerrohre, dass man es jederzeit nachrüsten kann. Und so kann man dann auch Investments, die jetzt am Anfang vielleicht wehtun oder die irgendwann notgedrungen dann halt rausfliegen, kann man wenigstens aber die Vorrüstung für 150 Euro oder was sowas typischerweise kostet, halt schon jetzt bezahlen und kann das dann immer nachziehen.
Ja, finde ich eine sehr gute Sache, weil das vorzubereiten kann nie schaden. Ne? Selbst wenn du sagst, du wirst es in deiner Zeit im Haus nie machen, aber wenn man auch mal an den Wiederverkaufswert denkt und man kann sagen, hier könntest du noch eine Wasserenthärtungsanlage anschließen, das ist alles vorbereitet, top. Ne? Also mehr kann man ja dann nicht mehr wollen. Ne? Vielleicht noch zum Abschluss, weil da muss ich leider weiter, die Thematik mit dem Puffer.
Ja.
Wie bist du das Thema Puffer einplanen angegangen? Hast du es pauschal auf alles 10% oder einfach oder wie bist du es angegangen? Und auch wichtig, wie hast du es in der Finanzierung eingebaut? Weil das ist auch eine Frage, die wir sehr häufig bekommen. Wo bringe ich das dann in der Finanzierung ein?
Also ich glaube, also bei mir hat die Bank tatsächlich eine Baukostenaufstellung verlangt. Das heißt, so ein Bausteinpuffer hätte die da nicht akzeptiert. Das hat ja für die Bank keinen Gegenwert, auch wenn das Geld vielleicht letzten Endes doch ins Haus reingesteckt wird und damit völlig valide, aus dem Kredit stammt. Ich habe eigentlich keinen prozentualen Aufschlag pauschal über alles drüber gebügelt. Ich habe jetzt auch keinen Garten für 50.000 Euro in der Berechnung aufgeführt. Der Garten ist tatsächlich bei uns noch komplett unbeleckt, auch finanziell. Das Ende vom Lied war, dass ich gerade bei den Nebenkosten, was kostet der Stromanschluss? Was kostet der Wasseranschluss? Was kostet eine Straßenvollsperrung? Nicht immer ans obere Ende der Preisspannen gelegt habe, die im Internet zu finden sind, weil ich dachte, das ist der Worst Case. Im schlimmsten Fall kostet es weniger. Und von dieser Reserve, immer wenn dann das Angebot von der Stromfirma da lag und es war weniger, habe ich da quasi virtuell eine Ersparnis erwirtschaftet, die ich dann in die anderen Sachen, die wieder erwartend teurer geworden sind, reinstecken konnte. Und das andere war, wie gesagt, der Vorschuss aus Eigenkapital, der so nie geplant war, wo aber in Summe, glaube ich, die richtige Entscheidung war, wo wir da jetzt einen Puffer von vielleicht 15.000 Euro nur, aber immerhin hatten. Und ja, mehr war es eigentlich nicht. Bei so Sachen wie Eigenleistung, Material, gerade was im Außenbereich Schotter, Split, Kies, Sand ist immer, glaube ich, brutal schwer zu kalkulieren. Da würde ich immer mit hohen Aufschlägen rechnen. Genauso beim Verschnitt von Bodenbelägen, von Tapete, auch immer gestuft nach handwerklichem Können. Lieber ein bisschen mehr davon kaufen. Das tut nicht weh, wenn man das dann als Restposten bei Kleinanzeigen auch noch vertickert. Gerade wenn es halt Handwerkerqualität ist, kriegt man das dann los. Auf so Material bleibt man nicht sitzen. Und dann ist halt auch ganz wesentlich Dinge, wo ich eine Preisgarantie drauf habe. Jetzt bei uns auch die Betongarage oder die Photovoltaikanlage, die wir separat kaufen und letztlich auch das Fertighaus. Das ist ja irgendwo safe. Da kann ich dann nach der Bemusterung mehr oder minder davon ausgehen, das wird so eintreten. Und da sind, glaube ich, die Tiefbauarbeiten dann noch ein ganz spezieller Fall. Unser Angebot lautet auch so, dass zwar schon die Gesamtmenge dort aufgeführt wird, so und so viel Kubikmeter Aushub, so und so viel Kubikmeter auffüllen und verdichten, aber letztlich wird nur abgerechnet, was auch tatsächlich gemacht wurde. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass da der Architekt mit seinen Schätzungen auch mal grob daneben lag und es vermutlich eher teurer wird als günstiger. Damit rechne ich jetzt schon fast fest. Und wenn man sich da so ein bisschen umhört, kann man das Gewerk Erdarbeiten an der Stelle halt auch ein bisschen besser packen mit seinem Risiko und plant dafür dann auch lieber ein bisschen mehr Geld ein. Und so ist es auch quasi von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich, welchen Ansatz man da wählen kann, um am Ende rauszukommen. Und das stößt natürlich jetzt auch in der heutigen Krisen Situation voll an seine Grenzen. Bei der Garage ist es uns so vorgekommen, dass es eigentlich ein seriöses Unternehmen, jetzt nicht Billigheimer, sondern auch irgendwie so eine vertrauenswürdige mittelständische Firma. Da wurde aber die Angebotsbestätigung einfach 6 Wochen lang nicht verschickt und die war bewusst im Februar erteilt worden, die Beauftragung, weil danach eine Preiserhöhung kam. Das war mit der Verkäuferin so abgestimmt. Und das Ende vom Lied war, dass die jetzt dann doch nochmal 1000 Euro einfach mehr haben wollten. Und gesagt haben, wenn du das nicht unterschreibst, dann disponieren wir das Material für dein Projekt nicht. Da bleibt einem keine Wahl und da kann man so viel rechnen vorher, wie man will. Das ist halt gerade einfach nur verrückt. Anderes Beispiel, Parkett. Da habe ich jetzt mit 4 Online-Shops Preise verglichen und die haben auch gesagt, ja, ich kann dir jetzt zwar raten, schnell zu bestellen, aber ich kann dir keine Preisgarantie geben. Das ist nur eine Reservierung, dass du dann das Material überhaupt bekommst, wenn wir wieder eine Lieferung bekommen. Aber die kommt frühestens im Juli und du musst dann den Preis zahlen, der dann halt vom Hersteller diktiert wird. Da ist das mehr wie so, ich breite mal mein Handtuch hier aus, aber wie teuer das mich zu stehen kommt, kann jetzt noch keiner sagen. Und da stoßen die vielen Sachen, die ich da jetzt gerechnet habe, die letzten 1,5 Jahre einfach an ihre Grenzen. Das muss man wirklich so sagen. Das ist eine Einschränkung, das kann keiner vorher planen. Und deswegen wird es für mich jetzt auch so spannend, ob das überall, wo aktuell Firmen noch Preisgarantien halt verhängen, ob die dazu auch stehen. Im Küchenbusiness habe ich das Gefühl, ist der Preisdruck immer noch hoch. Die haben in einem ersten mündlichen Treffen gesagt, ja, 2 Jahre Preisgarantie kriegen sie bei uns und es macht auch nichts, wenn sie jetzt schon bestellen und die Küche erst in einem Jahr brauchen. Da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt. Ich bin verhalten optimistisch. Aber ja, das sollte man auch wissen bei aller Planerei. Damit löst man nicht alle Probleme.
Das ist so. Und gerade jetzt in der Phase, ne, ist das natürlich, oder wird das erstmal nochmal deutlich, warum oder wie instabil das teilweise auch sein kann, ne, gerade mit Preisen und da überhaupt was zu bekommen. Aber ich glaube, du hast schon allein dadurch, dass ja das Haus an sich, was einfach der größte Kostenblock ist, zu einem Festpreis da ist und jetzt auch schon mit Bemusterung abgeschlossen und so weiter. Also da wird ja nichts mehr kommen, ne? Von dem her hast du da schon für den größten Kostenblock eine sehr gute Planungsmöglichkeit. Und alles andere drumherum muss man dann schauen, wie man es hinbekommt. Aber da hast du, glaube ich, dich schon sehr viel tiefer eingearbeitet als die meisten anderen.
Das kann sein. Und das ist ja auch das Charmante, wenn man jetzt auch massiv mit einem Generalunternehmer arbeitet und dort eine Preisgarantie hat und im Fertighauswesen ja sowieso, dass der größte Block, sagen wir 80, 90% von dem gesamten Projektvolumen dann da in trockenen Tüchern ist, sofern man in der Vertragsgestaltung da auf die Preisgarantie achtet. Das natürlich vorausgesetzt. Das heißt, das, was uns jetzt noch bei den Tiefbauarbeiten treffen kann, weil es nochmal eine Preiserhöhung gibt oder weil mehr Material gebaggert wird, als kalkuliert war, das ist dann nur noch ein Bruchteil der Kosten. Und damit ist das nicht mehr eine Größenordnung, wo das gesamte Bauprojekt gefährdet wird. Und manchmal haben wir auch jetzt noch halt Preiserhöhungen einfach runtergeschluckt, weil wir von dem Mehrwert überzeugt sind. Wir kriegen zum Beispiel eine 12 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage, die ist weitaus größer als das, was wir für die KfW-Förderung bräuchten. Und die habe ich vor einem Jahr das erste Mal angefragt, um zu wissen, wie teuer kommt sowas ungefähr. Die sind jetzt halt 20 bis 30% teurer geworden in einem Jahr. Und der Verkäufer hat auch gesagt, ja, vor einem Jahr habe ich mich noch in einem Preisbieterkampf befunden. Jetzt geht es einfach nur darum, wer hat noch Material, wer kriegt noch Module. Und der kriegt dann auch den Auftrag. Und da habe ich dann aber nochmal ganz schnell und hastig eine Wirtschaftlichkeitsrechnung gemacht. Trägt diese Investition sich denn, auch gerade so eine große Anlage, weil EEG geht ja die Einspeisevergütung weiter in den Keller. Trotz rot-grüner Regierung ist da gerade auch keine Besserung in Sicht. Teilepreise steigen trotzdem rasant. Hab dann aber gemerkt, ja, auch mit Wärmepumpe und später vielleicht mal Elektroauto im Haushalt amortisiert sich so eine große PV-Anlage zum jetzigen Preis im 9. Jahr. Und dann hatte ich da auch meinen Frieden zu sagen, okay, da haben wir dann unser eingeplantes Budget für die PV-Anlage halt um 6.000 Euro überschritten und das ist schon ein Wort. Aber ich bin trotzdem noch der Überzeugung, dass es eine Investition in die Zukunft ist, auch wenn es aktuell halt wehtut und unsere Reserven da ganz schön einschmelzen lässt.
Ja, das ist so. Aber auch da, gerade wenn man eine lange Bauzeit hat, ne, kann es vielleicht auch sinnvoll sein, diesen ganzen Sturm jetzt so ein bisschen auszusitzen, ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch immer gut, wenn man ja, einen Festpreis dann sichern konnte, ne? Aber du weißt ja auch nicht, vielleicht, weil die Preise für Photovoltaikanlagen sind einfach seit 20 Jahren kontinuierlich nach unten gegangen, ne? Von dem her kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass es ja, wenn dieses Lieferengpass-Thema gelöst ist, auch wieder weiter nach unten geht. Aber wie gesagt, dann ist natürlich immer offen, ob das dann so ist, ne? Oder ob du nicht in 2 Jahren 40% mehr zahlst. Das ist halt immer
Genau.
das. Deswegen sichern kann eigentlich nie schaden an der Stelle, weil vielleicht wird es nochmal teurer, ne?
Ja.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine, ja, Einblicke in die Planungsthematik. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann einfach nochmal sprechen, wenn das Ganze durch ist, ne? Weil da wird es ja dann wirklich spannend, wo du vielleicht auch rückblickend dann sagen kannst, okay, wo hätte ich denn nochmal was anders auf dem Schirm haben sollen? Oder wo haben wir sogar ein bisschen zu viel bedacht und was war nachher eigentlich gar kein Thema? Also das wird nochmal richtig spannend, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also da freue ich mich auch drauf und das Interview sollten wir in jedem Fall tun. Vorher werden wir uns wahrscheinlich zur Rohbaukontrolle dann schon wieder sehen oder
Das sehr
deine
gerne.
Kollegen und ich. Da bleiben wir in Austausch und genau, das war auch so ein bisschen der Hintergrund und die Idee hinter dem Video, jetzt das zweiteilig zu machen. Und war auch einfach, wo ich gesagt habe, ich habe so viel profitiert von eurem Content gerade auf YouTube, dass ich da jetzt Selbsterfahrungen gemacht habe und die wollte ich weitergeben. Wenn sie jemandem helfen, würde es mich tierisch freuen. Das kann man ja auch in den Kommentaren dann hinterlassen. Aber man kann auch drunter schreiben, wenn das völlig unlogisch klingt, was wir jetzt geredet haben. Ja, ich glaube, das gibt eine gute Diskussion und es heißt ja nicht, dass das bei allen der richtige Weg ist, so vorzugehen. Es ist halt auch wirklich ein Zeitgrab und man muss das wollen, da sich hinter das Excel zu klemmen und alles Mögliche auszurechnen. Bei mir ist es quasi auch ein bisschen Hobby und ich konnte damit die Wartezeit gut überbrücken. Ich hatte trotzdem das Gefühl, ich konnte die Zeit sinnvoll nutzen und am Entstehen vom Bauprojekt jetzt schon was machen, auch wenn es bisher nur Theorie ist. Und die Praxis kommt jetzt und das wird, glaube ich, gut. Und dann könnt ihr weiter verfolgen, wie es bei uns weitergeht.
Sehr cool. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, ne, für das ganze
Danke.
Thema Erdarbeiten und so weiter, ne. Wir bleiben da in Kontakt und auf jeden Fall schon mal wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das hat schon einigen geholfen, weil es waren sehr, sehr viele gute Ansätze drin, wie man vielleicht nochmal selber einfach von den Gedanken her auf dieses Thema, wie kriege ich denn eine gewisse Kostensicherheit, vor allem in diesen Zeiten hin, ne? Und dafür auf jeden Fall schon mal vielen
Bitteschön, hat Spaß gemacht.
Dank.